Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Meine Damen und Herren, ich fühle mich verpflichtet, in dieser Situation das Meinige dazu beizutragen, dass wir insgesamt wieder auf den richtigen Weg kommen. Natürlich habe ich überlegt, ob dieses Amt mich ein zweites Mal braucht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, ja, es ist sinnvoll.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird, wie erwartet, für eine zweite Amtszeit kandidieren. Das hat der 78-Jährige heute am Vormittag in der Hofburg bekannt gegeben. Die anderen Parteien haben schon reagiert. Die SPÖ hat angekündigt, Van der Bellens Kampagne unterstützen und keinen eigenen Kandidaten präsentieren zu wollen. Auch bei der ÖVP sieht es momentan danach aus. Liegt das daran, dass der Präsident in seiner ersten Amtszeit auch die Politiker der anderen Parteien von sich überzeugt hat? Gemeinsam mit Innenpolitik-Ressortleiterin Daniela Kittner werfe ich gleich einen Blick zurück auf die letzten 5 Jahre. Aus den Reihen der FPÖ dürfte es aber doch noch einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin geben. Bleibt es dann beim Zweikampf? Und wäre eine Wiederwahl Van der Bellens damit in Stein gemeißelt? Darüber spricht meine Kollegin Raffaela Lindorfer später mit dem Marktforscher Wolfgang Bachmeier. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kurier Daily.
Und es kennen nicht da liegen die immer noch
hunderttausende Grippeschutzmasken.
Wovon reden Sie eigentlich?
Also diese Bewegung.
Die Grünen sind in 5 von 9 Landesregierungen.
Also diese Bewegung ist nicht.
Wovon reden Sie?
Herr Dr. Van der Bellen.
Darf ich jetzt auch einmal? Ich weiß
nicht. Ja, aber
nicht.
Mit dem Vogel zu zeigen.
Gehen?
Also mit dem Vogel zu zeigen oder
hab
so zu
so
wischen,
nicht.
Das ist wirklich unwürdig.
Okay.
Darf ich? Ein bisschen weniger aggressiv.
Herr ein bisschen weniger Bitte. Aggressiv.
Der Nachplappern ist auch interessant. Das können Sie auch gut.
Gut.
7 Monate lang kämpften Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen teilweise verbittert um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Und um das höchste politische Amt des Landes. Nach 3 Wahlgängen und einem aufgehobenen ersten Stichwahlergebnis lag Alexander Van der Bellen am Ende mit 54% der Stimmen vorne und zog in die Wiener Hofburg ein. Seither ist viel passiert. Extrem viel. Türkis-Blau mit Innenminister Kickl, die Ibiza-Affäre, eine Expertenregierung, ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler und das alles noch vor der Pandemie mitsamt ihrer Auswirkungen und zu guter Letzt dem Ausbruch eines Krieges in Europa. In nur 5 Jahren als Bundespräsident hat Alexander Van der Bellen fast 70 unterschiedliche Regierungsmitglieder in der Hofburg angelobt. In 5 langen Jahren stetiger innenpolitischer Unruhen war er die einzige Konstante. Wie ist Van der Bellens Amtszeit als Präsident daher zu bewerten? Darüber spreche ich jetzt mit Daniela Kittner, der Leiterin des Kurier-Innenpolitik-Ressorts. Liebe Dani, hi.
Hi.
Wenn wir einen Blick zurück auf die letzten 5 Jahre werfen, was bleibt dann von Van der Bellen als Bundespräsidenten? Eine Amtszeit als Krisenmanager?
Das hat er sich so wahrscheinlich nicht erwartet, aber es ist tatsächlich eine Strecke von aufeinanderfolgenden Krisen geworden, vor allem innenpolitische Krisen. Es hat zum ersten Mal in der Geschichte der Republik eine Beamtenregierung gegeben. Er hat ein frauenpolitisches Signal gesetzt. Er hat die erste Bundeskanzlerin angelobt. Er ist mitten in die Klimakrise hinein Bundespräsident geworden. Das war zwar schon auch Thema im Wahlkampf, aber die Krise spitzt sich zu und das merkt man ja, also nahezu täglich. Das ist auch noch nicht vorbei. Es ist ein Krieg ausgebrochen in Europa. Es ist eine Pandemie ausgebrochen und gerade in der Pandemie muss man sagen, hat sich Van der Bellen insofern als Glücksfall erwiesen, als da auch unvorhergesehen plötzlich eine Debatte über den Wert von Medizin und Wissenschaft losgebrochen ist, überraschend viele Menschen angefangen haben zu zweifeln an der Medizin. Und da war es natürlich von einem großen Wert, einen Wissenschaftler, der ganz fest mit beiden Beinen auf der richtigen Seite steht, als Staatsoberhaupt zu haben.
Seiner Wahl ging ja der wohl intensivste Präsidentschaftswahlkampf der österreichischen Geschichte voraus, inklusive einer wiederholten Stichwahl. Da war das Land ja ziemlich zwiegespalten, die politische Debatte stark polarisiert. Van der Bellen hat immer wieder gesagt, er will ein Präsident für alle Österreicherinnen und Österreicher sein. Findest du, hat er das geschafft? Ist diese Polarisierung infolge der Krisen weniger geworden?
Also, dazu muss man sagen, das ist ein bisschen, muss man ein bisschen differenziert sehen. Also, dass er es überhaupt geworden ist, hat fast einen Wunder gegrenzt, denn man darf nicht vergessen, dass damals die Flüchtlingskrise, und zwar nicht eine Geflüchtetenkrise, wo alle hilfsbereit waren, wie jetzt bei der Ukraine, sondern eine Flüchtlingskrise, die die Leute sehr, sage ich jetzt einmal, aufgeregt hat, geherrscht hat und wo die Freiheitliche Partei in den Sonntagswahlumfragen bei 35% gelegen ist. Das war damals der Hintergrund bei seiner ersten Wahl. Und dass da ein grüner Parteichef, der ja von seiner Partei heraus eigentlich ja nur 10-15% der Bevölkerung hinter sich hat, die Wahl zum Bundespräsidenten geschafft hat, das hat wirklich an ein Wunder gegrenzt. Und es ist ja dann auch die FPÖ, das muss man auch sagen, Norbert Hofer hat ja mit 46% ein Ergebnis für Freiheitliche eingefahren, das es auch noch nie zuvor in der Geschichte dieses Landes gegeben hat. Also das war schon einmal eine ganz spektakuläre Geschichte. So, wie ist es weitergegangen? Wenn wir uns die letzten Kurieranfragen anschauen, die das OGM-Institut für uns vor kurzem gemacht hat, dann haben wir hier die Frage gestellt, würden Sie Van der Bellen wieder wählen? Das war eben wenige Tage vor seiner Kandidaturbekanntgabe, da wussten wir es noch nicht, aber wir haben gefragt, würden Sie ihn wieder wählen? Und da haben aus allen Parteien ÖVP 59%, SPÖ 78%, Grüne 95%, NEOS 76% gesagt, sie würden ihn wieder wählen. Aber FPÖ 95%, dass sie nicht wählen werden. Das heißt, Van der Bellen hat es geschafft, über seine 54%, mit denen er damals dann letztlich gewonnen hat, vor 5,5 Jahren, hat er geschafft zu vergrößern, dieses Spektrum seiner Anhänger. Aber die freiheitlichen Kernwähler, die hat er nicht erreicht. Das ist auch nicht realistisch gewesen, muss man dazu sagen, aber die hat er eindeutig nicht erreicht.
Gerade diese wahnsinnig guten Umfragewerte aktuell, ist das auch der Grund, warum es aktuell noch keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin aus den großen Parteien gegen ihn gibt?
Es ist so, dass meistens bei wieder kandidierenden Bundespräsidenten dann die anderen auf Gegenkandidaten verzichten. Also bei Heinz Fischer hat die ÖVP auch keinen Kandidaten aufgestellt. Als Thomas Klestil 1998 zum zweiten Mal angetreten ist, er war ein Botschafter aus dem ÖVP-Lager, ursprünglich ein ÖVP-Kandidat, hat die SPÖ gegen ihn keine Kandidaten aufgestellt. Also das ist jetzt nicht besonders neu. Was vielleicht in der ÖVP und auch in der SPÖ vielleicht noch ein bisschen für Diskussionen sorgen könnte, ist, also dass sie Parteikandidaten nicht aufstellen, das ist klar, weil sie haben ja keine Chance, die Wahl zu gewinnen. Aber man kann solche Wahlen auch nutzen, und das tut die Freiheitliche Partei zum Beispiel, dass man jemanden bekannt macht. Also man muss ja nicht als Partei jemanden aufstellen, aber es hat ja zum Beispiel auch Kandidaten gegeben, wie die Gertraud Knoll, die ist von Teilen, also sozial engagierten Teilen der SPÖ damals unterstützt worden. Sie war evangelische Bischöfin und ist gegen Thomas Klestil angetreten. Oder es hat das letzte Mal Irmgard Gries gegeben. Sie hat liberale Unterstützer gesammelt. Sie ist auch als Parteiunabhängige angetreten und hat immerhin 21%, was ich mich erinnere, gemacht im ersten Wahlgang. Also man kann schon Werte transportieren bei so einer Wahl und man kann neue Personen bekannt machen. Und diese Chance lassen die anderen Parteien halt liegen.
Mhm. Jetzt hast du vorhin auch seine Vorgänger angesprochen. Im Vergleich zu seinen Vorgängern galt Alexander Van der Bellen gegenüber Journalisten ja nicht als ganz so nahbar, wie es zum Beispiel Heinz Fischer war. Er hat seltener 1:1 Interviews gegeben. Wenn du so zurückblickst, wie hast du denn den Umgang mit Van der Bellen wahrgenommen?
Ja, das stimmt. Also Heinz Fischer war sehr journalistenfreundlich, das muss man sagen. Das hat er aber auch schon sein gesamtes Berufsleben hindurch so gehalten. Also Van der Bellen war auch schon in seiner Zeit, was ich mich erinnere, als Grünen-Chef nicht so ein, also so ständig, also medial präsent. Dazu muss man auch sagen, dass es 2 Jahre Pandemie gab und dass es deswegen auch quasi eine verordnete Kontaktsperre gab. Und er ist ein wirklich interessanter Kopf, also er ist ein interessanter Denker. Er hat immer wieder, also ich durfte manchmal auf Dienstreisen mit sein. Er hat andere Zugänge, er hat immer noch nicht diese berufspolitischen Reflexe. Und insofern ist er eine wirklich außergewöhnliche Persönlichkeit, ja.
Jetzt gab es ja zuletzt auch immer wieder Kritik daran, dass er so lange gebraucht hat, um seine Wiederkandidatur bekannt zu geben. Warum glaubst du denn, hat er so lange damit gezögert? Gab es da Zweifel bei ihm?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist möglicherweise ganz banal eine Geldfrage. Je länger ein Wahlkampf dauert, desto mehr kostet er. Und die Freiheitlichen haben ja jetzt, ich habe gerade jetzt mit dem Büro von Herbert Kickl telefoniert, die wollen sich noch einen Monat Zeit lassen. Also die haben ja gesagt, ja, ungefähr so zu Sommerbeginn oder so werden sie ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten bekannt geben. Also ich glaube, es hat was mit Geld zu tun. Und natürlich aus der Sicht des Amtsinhabers ist es auch klar, dass er versucht, den Wahlkampf möglichst kurz zu halten. Er profitiert ja vom Amtsbonus. Und je länger er nur das Staatsoberhaupt ist und nicht auch noch der Kandidat, der ja dann quasi vom Sockel herabsteigen muss und sich wieder mit anderen und mit seiner Konkurrenz messen muss, umso größer ist der Vorteil für ihn. Also das ist taktisch einfach begründet.
Ja, Dani, vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch im Studio.
Bitte gern.
Nach dem Rückblick folgt der Ausblick. Und die Frage, ob denn mit seiner Kandidatur auch die Wiederwahl Alexander Van der Bellens zum Bundespräsidenten feststeht. Die SPÖ hat bereits erklärt, selbst niemanden aufzustellen und stattdessen Van der Bellen unterstützen zu wollen. Bei der ÖVP sieht aktuell auch alles danach aus. Ob und wen die FPÖ präsentiert, werden die nächsten Wochen zeigen. Doch die Frage ist ohnehin, hätte jemand eine Chance gegen Van der Bellen? Das bespricht meine Kollegin Raffaela Lindorfer aus dem Innenpolitikressort jetzt im Detail mit Wolfgang Bachmeier, dem Gründer und Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts OGM.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat jetzt gestern via Social Media und heute bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er sich wieder bewirbt. Wie bewerten Sie die ersten beiden Auftritte? Also wie wirkt er auf Sie?
Also im Prinzip gut, weil er ist aufgetreten, wie man ihn kennt und es auch von ihm erwarten würde. Und die Bekanntgabe seiner Kandidatur ist ja auch nicht die große sensationelle Überraschung. Das war ja weithin schon zu erwarten. Und das wurde im Prinzip über Social Media zu Beginn mit einem TikTok-Video unterlegt von einem Popsong. Das war ja auch nicht schlecht gemacht.
Für wie sicher halten Sie seine Wiederwahl? Also welche Chancen räumen Sie ihm ein?
Also auf seine Wiederwahl kann man jetzt schon Wetten abschließen, aber ich glaube, die Quoten werden nicht sehr ertragreich sein für diese Wette. Dass Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang gewählt werden wird, davon kann man mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit ausgehen. Die Frage ist nur, wie weit er über der 50% Mehrheitsgrenze liegen wird.
Ab wann wäre es für ihn eine Niederlage? Also wenn Sie jetzt sagen, über der 50% Grenze ist klar, aber wären 60 ein schlechtes Ergebnis?
Nein, 60% wäre sicher schon ein gutes Ergebnis, aber ich glaube, da ist sogar noch Luft nach oben. Das kann man natürlich jetzt schwer beziffern und keine wirklichen klaren Bandbreiten nennen, weil ja die Gegenkandidaten und Gegenkandidatinnen noch nicht bekannt sind. Dass da welche kommen werden und vielleicht mehr als nur eine Gegenkandidatin, wie man hört, von der Freiheitlichen Partei, sondern andere auch die Gelegenheit beim Schopf packen, sich sehr kostengünstig, da man ja keine große Werbeschlacht machen muss, sondern die Medien berichten dann auch über andere Kandidaten. Und ich glaube, diese Gelegenheit werden noch manche ergreifen. Und je mehr Kandidaten und Kandidatinnen antreten, desto mehr könnten sie prozentpunktweise Van der Bellen wegnehmen. Aber noch einmal, dass das ein ganz, ganz klarer Sieg werden wird. Ich tippe auf jeden Fall auf ein Ergebnis jenseits der 60%. Davon kann man ausgehen.
Weil Sie die Gegenkandidaten schon angesprochen haben, die FPÖ will ja fix einen Gegenkandidaten aufstellen. Im Gespräch ist ja die Susanne Fürst. Welche Chancen sehen Sie da?
Also im Wesentlichen hat die Freiheitliche Partei, glaube ich, eine strategisch richtige Entscheidung getroffen, weil sie praktisch aus heutiger Sicht die einzig ernsthafte Gegenkandidatin da von einer Parlamentspartei nominiert, ins Rennen schicken. Und daher kann man davon ausgehen, dass zumindest ein Wähleranteil, der dem derzeitigen Wähleranteil der Freiheitlichen Partei entspricht, also irgendwo zwischen 15% und 20%, möglicherweise auch mehr, je nachdem, wie Susanne Fürst sich präsentiert, ob sie auch für andere Wählergruppen wählbar ist. Also ist im Prinzip ein achtbares Ergebnis, ist auf jeden Fall zu erreichen. Und der wahre strategische Wert in dieser Kandidatur liegt ja darin, dass damit ein neues Gesicht und in dem Fall auch eine Frau bei den Freiheitlichen in die erste Reihe kommt.
Mhm. Und welche Chancen sehen Sie für Kandidaten wie Gerald Groß oder den Marco Pogo von der Bierpartei?
Also ich glaube, dass alle anderen weiteren Kandidaten, Kandidatinnen, die vielleicht noch kommen, sind Zählkandidaten, die sicher das eine oder andere Prozent erreichen werden, aber keine nennenswerten Erfolge. Aber der Erfolg liegt darin, dass sie ziemlich kostengünstig bis fast kostenlos die Möglichkeit haben, sich in den Medien zu präsentieren und bekannt zu machen und damit in spätere Wahlkämpfe, wo sie auch eine Rolle spielen werden, sehr früh und sehr kostengünstig, wie gesagt, investieren. Das ist der große Vorteil. Da werden noch einige kommen. Ich erwarte auch, das ist bisher noch nicht in den Medien besprochen worden, ich erwarte auch, dass die MFG einen Kandidaten, eine Kandidatin nominieren wird. Sie hat bisher bei Landtagswahlen und Gemeinderatswahlen recht erstaunliche Erfolge erreicht. Und ihr mangelt ja bisher an Profil und auch an einer bekannten Persönlichkeit. Auch da könnte die Präsidentschaftswahl genutzt werden, um jemanden aufzubauen, der oder die dann bei der nächsten Wahl schon ein bisschen ein Profil und Bekanntheit hat.
So gesehen ist es ein Fehler von SPÖ und NEOS und auch der ÖVP, dass sie völlig verzichten auf eine Gegenkandidatur?
Ich glaube, es ist kein Fehler, weil wen immer sie auch nominieren würden, es wäre kein Ergebnis, mit dem eine Partei dieser Größenordnungen wirklich zufrieden sein kann. Das gilt insbesondere für die ÖVP und für die SPÖ. Würden die Kandidaten oder Kandidatinnen stellen, hätten die sicherlich auch ein achtbares Ergebnis, aber möglicherweise unterhalb ihres derzeitigen Umfragewertes bei bundesweiten Wahlumfragen. Und das ist de facto schon eine gefühlte Niederlage. Und außerdem, der Wahlkampf ist teuer, der kostet viel Geld. Es gibt keine Wahlkampfkostenrückerstattung bei den Präsidentschaftswahlen. Das heißt, ÖVP und SPÖ sind gut beraten, angesichts des klar vorhersehbaren Siegers Alexander Van der Bellen sich zurückzuhalten und nicht neue Personen ins Feuer zu schicken, die möglicherweise dabei verbrennen.
Mhm. Van der Bellen hat heute auch versprochen, einen kurzen, konzentrierten Wahlkampf. Er hat gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit für Showpolitik. Darf man sich darunter vorstellen, dass auch sein Wahlkampf sehr sachlich sein wird und wenig wenig aufsehenerregend, wenig emotional?
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Begriff Wahlkampf ist hier fehl am Platz. Es ist ein Wahlgang. Ja, weil Wahlkampf impliziert ja auch harte Diskussionen, Konflikte, Angriffe und so weiter. Im Wesentlichen, wir kennen Van der Bellen, wir wissen, wie er ist, warum soll er sich jetzt anders präsentieren, als er sich bisher gezeigt hat. Das wird also kein Wahlkampf. Ja. Und ich glaube, auch die anderen Kandidaten bei den Freiheitlichen muss man abwarten. Aber auch hier glaube ich, dass Susanne Fürst möglicherweise zwar auf den bekannten freiheitlichen Themen draufbleiben wird, aber letztlich im Stil und Erscheinungsbild etwas sanfter und umgänglicher in den Wahlkampf oder Wahlgang gehen wird. Das heißt, wenn Sie so wollen, wird die Bundespräsidentenwahl im Vergleich zu letzten Wahlen, wo es teilweise drunter und drüber ging, wird relativ weitgehend konfliktfrei und mit viel Konsens und wenig Untergriffen und Attacken stattfinden, was ja eigentlich angesichts der letzten ein, zwei Jahre auch unserem Land demokratiepolitisch ganz gut tut, dass die Parteien und ihre Vertreter nicht aufeinander einhacken wie die Wilden, sondern in gewissen Punkten durchaus Einigkeit zeigen können.
Um nicht zu sagen, langweilig wird der Wahlkampf wahrscheinlich werden, der Wahlgang. Wie ist Ihre Prognose in puncto Wahlbeteiligung? Wird man da jemanden vom Sessel reißen können?
Nein, das ist natürlich die Schattenseite eines nicht so spannenden und kontroversiellen und mit Emotionen gespickten Wahlkampfes. Das wird eben nicht sein, dass eben die Wahlbeteiligung wird gering sein. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwo um die 50% liegen wird und das ist angesichts bisheriger Wahlbeteiligungen bei Präsidentschaftswahlen, die so in Richtung 70% gingen. Vor noch zwei Jahrzehnten hatten wir ja noch höhere Wahlbeteiligung, weil die Präsidentschaftswahlen hatten ja eine Wahlpflicht. Das ist ja alles längst vorbei. Das heißt, die kommende Wahl wird aufgrund der Klarheit des Ergebnisses sicherlich eine sehr geringe Wahlbeteiligung haben. Aber letztlich, das wird dem Erfolg von Alexander van der Bellen in keiner Weise schaden.
Und zum Schluss noch die Frage. Van der Bellen hat heute betont, drei Punkte, die für seine Person sprechen. Das ist Erfahrung, Ruhe, Unabhängigkeit. Glauben Sie, zieht das beim Wähler? Passt das momentan in die aktuelle Zeit und in die Weltenlage, dass man es wirklich auf diesen drei Punkten aufbaut?
Ja, absolut. Es passt in die derzeitige Situation. Die Menschen haben in den letzten Jahren genug Streitereien und Konflikte grobe Angriffe unter den Parteien erlebt. Denken Sie bitte nur an die Untersuchungsausschüsse. Ja, also insofern sind auch die Wähler und Wählerinnen durchaus erfreut, wenn es einmal nicht nur unter der Gürtellinie zugeht. Und zweitens passt es natürlich, wie Sie gesagt haben, völlig in die Grundstimmung, die derzeit immer stärker wird. Wir haben eine Krise nach der anderen, die auf uns schon zugekommen ist. Teuerung, Krieg, Versorgungssicherheit mit Energiefragen, Klimaschutz, Energiewende. Und die werden noch stärker werden. Und angesichts dessen ist eine Wahl des Staatsoberhauptes, wo nicht gestritten wird, sondern im Prinzip auf Erfahrung und ruhige Hand gesetzt wird, und das tut Alexander van der Bellen, ist im Prinzip die völlig richtige Strategie.
Und es wird vielleicht keine Wahlplakate geben oder nur sehr wenige. Ist das klug?
Das ist insofern klug, als es keine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt, einerseits, und andererseits, da es wenig Kandidaten gibt, die ihrerseits mit wenig Finanzmitteln ausgestattet sind. Bei der Freiheitlichen Partei wird es besser sein, bei den anderen noch denkbaren Kandidaten wird es deutlich weniger sein. Ist es fast schon eine Art faires Entgegenkommen, das Van der Bellen diesen Vorschlag macht.
Herr Bachmeier, ich danke Ihnen fürs Gespräch und alles Gute noch.
Gerne, auf Wiederhören.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Diese Folge wurde von Elias Nadmesnik produziert. Für Ton und Schnitt war Dominik Kanzian zuständig. Herzlichen Dank auch an die Kolleginnen Daniela Kittner und Raffaela Lindorfer aus der Kurier Innenpolitik. Mein Name ist Johannes Ahrens und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund. Ciao.